Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzliche Grüße nach Wien und nach Florida. Und jetzt wollen wir kurz beten, dass wir Licht bekommen vom Geist Gottes. Vater, wir freuen uns über die Gemeinschaft mit dir und den Geschwistern, dem Leib des Christus. Jeder von uns ist ein Glied an diesem Leib. Jedem von uns hast du Begabungen und Talente gegeben. Und jeder von uns darf dabei sein, um die Gemeinde aufzuerbauen und mitzuhelfen, dass der Leib wächst und sich entwickelt und mündig wird und dem großen Vorbild, unserem Haupt im Himmel, dem Herrn Jesus, immer ähnlicher wird. Amen. So, es geht heute weiter. Gott, Christus, die Treue unser Leben. Letztes Mal habe ich euch schon sehr herausgefordert mit der Konzentration, mit der Aufmerksamkeit über eine weite Strecke. Das geht heute gerade so weiter. Also du kannst nicht entspannen, sei höchst aufmerksam. Einleitung haben wir verkündigt, Gott ist treu haben wir verkündigt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott haben wir verkündigt, Gottes Treue in den Bündnissen heute, die Treue unseres Herrn Jesus Christus in der Zukunft, unsere Treue und unser Leben schließlich. Heute setzen wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes diese Lehrserie über die Bündnisse und Heilszeiten oder Haushaltungen oder Dispensationen Gottes mit der Menschheit fort. Es geht weiter. Wir werden erkennen, wie viele Bündnisse es insgesamt gibt, welche schon Vergangenheit sind, welche noch in der Zukunft liegen. Wir werden erstaunt sein über die sich immer wiederholenden Zyklen. Am Anfang eines jeden Heilszeitalters steht ein Bund Gottes mit den Menschen und ein damit verbundener Segen und ein eindeutiges Zeichen von Gott. Im Laufe der Zeit gibt es jeweils in jedem Heilszeitalter einen erschreckenden Zerfall und Niedergang. Wir haben auf der einen Seite für diesen Bund Gott und auf der anderen Seite den Menschen. Und von der Seite her ist immer Versagen da. Und von der Seite her ist immer Liebe und Segen und Gerechtigkeit, aber auch Gericht da. Wir dürfen Gott nicht nur in die Liebesecke schieben. Wir wissen, er ist auch die Gerechtigkeit und das Gericht. Und so sehen wir in jeder dieser Phasen Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gericht. Im Laufe der Zeit gibt es jeweils in jedem Heilszeitalter einen erschreckenden Zerfall und Niedergang, verursacht durch den untreuen Menschen, der vom Teufel verführt wird. Schließlich das unausweichliche Gericht Gottes. Gott deckt es nicht zu. Er ist auch das Gericht und aber immer wieder einen treuen Überrest. Mit diesem Überrest schließt Gott schließlich einen neuen Bund und dann geht es von vorne los. Dann geht es von vorne los. Selbst im tausendjährigen Reich, wo der Herr Jesus als Messias sichtbar diese ganze Welt regiert für tausend Jahre. Und nach tausend Jahren wird der Teufel losgelassen und er kann wieder eine unzählbare Schar von Menschen gegen den Christus mobilisieren. Das ist unvorstellbar. Aber das ist das Wesen des gefallenen Menschen. Und ja, es gehen ja viele Menschen mit ihrem irdischen Leib ins tausendjährige Reich ein. Nur diejenigen, die vorher verstorben sind, die bekommen Auferstehungsleib. Die anderen gehen mit dem irdischen Leib ins tausendjährige Reich und die haben Kinder. Und Kindeskinder in tausend Jahren. Und jeder muss für sich selber sich bekehren. Und wir sehen, viele haben sich nur vordergründig bekehrt. Wenn der Teufel sie verführt, sind sie wieder gegen Gott und seinen Christus. Mit diesem Überrest schließt Gott schließlich einen neuen Bund und dann geht es von vorne los. Du wirst einen vielleicht bisher nie erreichten Überblick und Verständnisgrad der gesamten Bibel bekommen. Und viele Aha-Erlebnisse haben, zumindest bete ich dafür. möchte mich da jetzt nicht überheben. Wenn, dann ist das sowieso die Wirkung des Heiligen Geistes, nicht meine. Du wirst Gott und die Welt mit einer neuen Wahrnehmung entdecken und plötzlich wird so vieles klar. Wir haben in der Vergangenheit einige Fragen ausgetauscht und es gibt immer noch Fragen. Es geht darum, eine Übersicht über die gesamte Bibel zu bekommen. Insbesondere den roten Faden zu erkennen, der sich durch alle Bücher der Heiligen Schrift zieht. Wir haben das Alte Testament, die Prophetie auf den Messias hin. Wir haben das Kommen des Messias und dann das Neue Testament. Aber zentral ist der Herr Jesus. Das ist der rote Faden, der Erlöser, der Heiland dieser Welt. Diese Übersicht soll eine Hilfe sein, um die gesamte Bibel besser zu studieren und zu verstehen. Die sieben Bündnisse Gottes mit den Menschen, schnell in der Vogelperspektive, in der Übersicht und dann steigen wir ein in das erste Bündnis mit Adam. Erstens der Bund mit Adam. Dieser Bund wird im 1. Mose Kapitel 1 bis 2 beschrieben. Allerdings wird hier das Wort Bund nicht ausdrücklich erwähnt. Aber dass es um einen Bund Gottes mit Adam ging, lesen wir hier. Hosea 6, Vers 7. Sie aber haben den Bund übertreten wie Adam. Also hier sehen wir, Gott sagt ausdrücklich, er hat mit Adam einen Bund geschlossen. Haben dort treulos gegen mich gehandelt. Es geht also hier um den Bund Gottes mit Adam, den Adam willentlich und vorsätzlich gebrochen hatte. Diese Beziehung, die Gott mit Adam einging, den er vorher erschaffen hatte, basierte auf einem Bund Gottes mit Adam. An der Stelle haben wir gedacht, ich frage uns einmal alle als Gemeinde, wie ist diese Welt geschaffen worden? Von wem und durch wen? Die Schrift sagt, Gott ist der Schöpfer aller Dinge und dass er durch Christus alles geschaffen hat. Ist dir bewusst, wer hier den Menschen geschaffen hat? Gott durch Christus. Adam und Eva haben Christus gesehen, weil Gott durch Christus alles geschaffen hat. Sie haben nicht Gott gesehen, sie haben Christus gesehen. Die Schrift sagt eindeutig, Gott hat alles geschaffen durch den Christus. Also hat Gott durch den Christus die Menschen geschaffen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Zweitens, wir kommen schon zum zweiten Bund, der Bund mit Noah. In 1. Mose 9 findet man das Ereignis, dass Gott nach der Sintflut mit Noah einen Bund geschlossen hat. Dann kommen wir schon zum dritten Bund, der Bund mit Abraham. Und in Abraham ist uns der Segen verheißen. Das ist die Segenslinie, die durch Abraham in uns wirksam wird. In dir und in deinem Nachkommen, das ist Christus, sollen alle Nationen gesegnet werden. Liest man weiter, dann findet man die Stelle, in der Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat, und zwar in 1. Mose 12 bis 22. Dieser Bund wurde mehrmals von Gott bestätigt und zum Teil auch bei diesen Bestätigungen etwas erweitert. Gott hat diesen Bund mit Abraham geschlossen, er hat ihn gegenüber Isaak bestätigt und er hat ihn gegenüber Jakob bestätigt, mehrmals. Also Gott hat diesen Bund mehrmals und jeder Generation nochmal neu, Abraham, Isaak und Jakob, nochmal ganz klar verbindlich gemacht. Dann kommt der vierte Bund, der Bund mit Israel am Sinai. Dann, wenn man weiterliest, kommt man schließlich zu dem Bund, über den wir schon im Teil 1 gesprochen haben, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat, nach der Herausführung aus Ägypten. Dieser Bund wird beschrieben in 2. Mose 19 und folgende. Der fünfte Bund mit David. Wenn man schließlich in der Bibel weiterliest, dann dauert es etwas länger, bis wir zu dem Bund mit David kommen. Dieser Bundesschluss wird beschrieben in 2. Samuel Kapitel 7. Hier wird dieser Bund ausdrücklich als ein Bund Gottes mit David beschrieben, nämlich im Psalm 89, Vers 4. Wir sehen also, wir müssen immer wieder in der Bibel forschen, um solche Dinge zu entdecken. Das steht jetzt nicht so Paragraph 1, Absatz 1, Absatz 2. Nein, Gott hat es ganz bewusst verteilt, sodass wir mit Liebe zur Wahrheit uns Zeit nehmen und das Wort studieren. Und wenn wir das machen, dann finden wir im Psalm 89, Vers 4, einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen habe David, meinem Knecht, geschworen. Also hier sehen wir auch, das war ein Bund mit David. Sechstens, der Bund mit Zedekia. Er war der letzte König über Juda. Dieser Bund ist in seiner Beschreibung in der Bibel etwas versteckt und viele haben ihn nicht entdeckt bzw. einfach überlesen. Wir werden sehen, dass König Nebukadnezar mit dem letzten König von Juda einen Bund geschlossen hat. Und zwar in der Weise, dass König Zedekia einen Schwur vor Gott ablegen musste. Das ist doch erstaunlich. Wir lesen, dass Nebukadnezar, der Herrscher dieses großen babylonischen Weltreiches, dass diesen König aller Könige, so bezeichnet ihn das Wort Gottes, gebraucht hat, um mit Zedekia einen Bund zu schließen. Gott durch den Nebukadnezar. Wir lesen in 2. Chronik 36, 13, und auch empörte er sich, er, Klammer auf, Zedekia, gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Also wir müssen vorstellen, König Nebukadnezar besiegt Israel und sagt zum Zedekia, ordne dich unter und dann wirst du und dein Volk verschont. Schwöre bei deinem Gott, dass du das machst. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, so dass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Das ist doch erstaunlich. In Hesekiel 17 spricht Gott über diesen Bund ausdrücklich, über meinen Bund. In Hesekiel 17 sehen wir, dass Gott sagt, das, was Nebukadnezar in meinem Auftrag mit Zedekia besprochen hat, das war mein Bund durch den Vermittler Nebukadnezar. Der Bund mit Zedekia war also ausdrücklich ein Bund Gottes mit dem letzten König von Juda, und zwar über den Mittler König Nebukadnezar. Wir lesen Hesekiel 17, 19. Darum spricht der Herr, so wahr ich lebe, wenn ich meinen Eid, den er verachtet, Zedekia, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm nicht auf seinen Kopf bringe. Also hier sehen wir, dieser Bund, den Gott über Nebukadnezar mit Zedekia geschlossen hat, der war von Gott. Wir kommen zum neuen Bund, der neue Bund mit Israel. Diesen Bund haben wir sehr ausführlich beschrieben, gefunden in Jeremia 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Das hat schon eine Bedeutung, dass er hier sagt, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Damit unterstreicht Gott mit ganz Israel, wird er diesen Bund schließen. Das ergibt somit insgesamt mindestens 7 Bündnisse Gottes mit den Menschen. Vielleicht findest du noch einen weiteren Bund, den ich übersehen habe. Aber 7 ist schon eine interessante Zahl im Zusammenhang mit Gottes Wort. Vielleicht sind diese 7 Bündnisse auch vollständig. Aber wenn du noch was findest, mir Bescheid geben. Das ergibt somit insgesamt mindestens 7 Bündnisse Gottes mit den Menschen. Wir können also den gesamten Zeitraum von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung in 7 Abschnitte unterteilen, einteilen. Von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung. Wir lesen im 2. Petrus ganz klar, wie das sein wird, wenn diese Schöpfung vergeht und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft und die Ewigkeit. Entsprechend den 7 Bündnissen, erstens mit Adam, zweitens mit Noah, drittens mit Abraham, viertens mit Israel am Sinai, fünftens mit David, sechstens mit Zedekia und siebtens und schließlich wieder mit Israel. Es hilft uns sehr, die unterschiedlichen Heilszeiten oder Haushaltungen klar zu unterscheiden und zu verstehen, dass jede Heilszeit auf Basis eines jeweils individuellen Bundes andere Bedingungen und Voraussetzungen hat. Gott ist nicht wandelmütig. Wenn du auf Wikipedia nachliest, die Bündnisse Gottes, dann sagen die, ja, offensichtlich ändert Gott mehrmals seine Einstellung Aber Gott ist nicht wankelmütig. Er hat für diese Zeit, für diese Generation diesen Bund geschlossen. Gott hat seine Gründe, warum das so ist. Warum er Adam nur erlaubt und Eva vegetarisch sich zu ernähren. Warum er Noah dann plötzlich der Generation nach der Sintflut erlaubt, Tiere zu essen. Warum? Er fragt Gott. Er hat seine Gründe. Er hat es mir leider nicht mitgeteilt. Vielleicht teilt er es dir mit. Frag Gott. Aber so ist es halt. Nochmals zur Erinnerung, die Grundstruktur eines jeden Zeitalters. Es gibt einen Anfang. Wir sehen am Anfang eines jeden Heilszeitalters, dass Gott einen Bund mit den Menschen dieses Zeitalters schließt. Der Bund beinhaltet konkrete Vorschriften, klare Vorgaben von Gott und einen Segen Gottes, wenn diese Vorschriften eingehalten werden und die Menschen gehorsam sind. Wir sehen hier immer diese Wenn-Dann-Beziehung. Das sehen wir bei dem Bund, der gegründet ist auf das Blut Jesu Christi, nur mittelbar, weil hier ist Gott in Vorleistung gegangen. Und hier sagt Gott, ich werde. Aber es gibt doch eine Bedingung, wenn wir ihm gehorsam sind. Aber beim neuen Bund, das auf das Blut Christi gegründet ist, hat Gott etwas getan. Und immer dann, wenn Menschen etwas tun mussten, dann war der Schwachpunkt da. Zeichen, zugleich flankiert Gott dieses Bündnis immer mit einem eindeutigen Zeichen. Ich darf nur daran erinnern, das Bündnis mit Noah, der Regenbogen. Und in dem Zusammenhang, es ist interessant, lesen wir, dass das für alle Zeit gilt, bis in Ewigkeit, dieser Bund mit Noah. Und der Regenbogen ist heute noch ein Zeichen für uns. Stimmt's? Wir lesen in der Schrift, dass der Regenbogen das Zeichen Gottes war für den Bund mit Noah, dass er niemals mehr die Menschheit in der Gesamtheit vernichten wird. Das hat Gott als Zeichen gegeben und das gilt bis heute. Bis heute hat Gott es nicht mehr getan in seinem Zorn. Den hält er zurück, momentan. Das werden wir später genauer untersuchen. Entwicklung. Es gibt eine Entwicklung. Im Fortgang dieses Bundes ergibt sich dann jeweils der Abfall der Menschen von Gott. Ungehorsam und Götzendienst entstehen durch die Begierden der Menschen, die der Teufel benutzt, um diese Menschen zu verführen und gegenüber Gott in Rebellion oder Unglauben zu fallen. Gericht und Fluch. Was so wunderbar beginnt, endet mit Gericht und Fluch. Schließlich folgt das unausweichliche Gericht Gottes über diese Menschen. Wobei wir erkennen, dass es immer einen Überrest gab, der Gott treu blieb. Durch die gesamte Geschichte. Elia sagt, Gott, treulos sind sie. Ich allein bin übrig gelassen. Gott sagt, nein. 7000 habe ich übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Er hat gedacht, er ist der Einzige. Aber Gott hat immer einen Überrest gehabt, durch alle Zeiten hindurch. Und mit diesem Überrest konnte er schließlich den neuen Bund wieder schließen. Überrest und Neuanfang. Mit diesem Überrest schließt Gott schließlich einen neuen Bund und die Geschichte wiederholt sich. Zusammengefasst verstehen wir diese Ereignisse als Heilszeitalter oder Verwaltung oder Haushaltung Gottes. Griechisch Aion, Hebräisch Olam. Wir lesen viel von dem im Alten Testament in Hebräisch, einiges in Aramäisch und darum in Hebräisch heißt es Olam. Nun wollen wir die einzelnen Heilszeitalter detailliert betrachten und verstehen. Wir starten mit dem ersten Heilszeitalter von Adam bis zur Sintflut. Es beginnt alles wunderbar. In 1. Mose 1 lesen wir, wie Gott am Anfang Himmel und Erde schuf und alles, was darinnen ist, und schließlich den Menschen. 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Vielleicht hast du dir überlegt, wie kann das sein, dass dieser allmächtige Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf. Also ich denke, hier ist gemeint, dass er von seinem Geist, von seinem ewigen Geist dem Menschen gegeben hat. Ich glaube, das ist hier gemeint, aber ich kann es nicht direkt aus der Schrift ableiten, aber ich denke, das wird der Grund sein, weil wir sind ja nicht im Bild Gottes direkt geschaffen, weil Gott ist Himmel und Erde und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, sagt Salomo. Also das müssen wir auch richtig einordnen. Er pflanzt einen herrlichen Garten. Übrigens, wir lesen dort nichts, dass das Paradies war. Das haben wir gelernt durch irgendwelche Menschen. Die Schrift sagt uns das nicht, dass Adam und Eva im Paradies waren. Sie waren im Garten Eden. Ich habe extra nochmal geschaut. Ich finde hier das Wort Paradies nicht. Das heißt immer der Garten Eden. Er pflanzt einen herrlichen Garten, setzt den Menschen in diesen Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. 1. Mose 1,8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden. Gott hat einen Garten gepflanzt. Ist doch interessant. Im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, auch des Menschen. Und tritt den Menschen gegenüber auf als Herr und sein Gebieter. Er macht ganz klar, dass der Mensch Gott zu gehorchen hat. Und er segnet sie. 1. Mose 1,28 Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde. Diese Aussage, die begegnet uns wieder im Bund mit Noah. Füllt die Erde. Er wollte, dass sie die Erde besiedeln. Ihre Nachkommen sich über die ganze Erde verteilen. Aber wir sehen nachher, was die Menschheit wieder gemacht hat. Sie wollten sich nicht verteilen. Und Gott musste die Sprache verwirren, damit sie sich verteilen. Aber das sehen wir beim Bund mit Noah. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht. Interessant ist hier, herrscht über wen? Über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Beim nächsten Bund, wenn Gott diese Menschheit bis auf 8 Menschen vernichtet hat, beim nächsten Bund sehen wir, dass Gott sagt, wer einen Menschen tötet, den müsst ihr töten. Jetzt gibt es eine Obrigkeit, die von Gott eingesetzt wird und die auch herrscht über Menschen. Und das sehen wir so eindeutig im Römerbrief, dass wir uns der Obrigkeit unterzuordnen haben. Warum? Weil der Bund mit Noah so lange gilt, solange diese Erde besteht. Es gilt heute noch. Aber damals, sagt Gott, herrscht über die Tiere und über die ganze Schöpfung, aber nicht über Menschen. Das kommt erst beim nächsten Bund. Alles beginnt mit lediglich 2 Menschen und einem Ehebund. 2 Menschen, gegründet auf einem Bund mit Gott, der wie folgt beschrieben wird. 1. Mose 2,16 Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Dieser Ehebund ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau, nicht zwischen einem Mann mit vielen Frauen. Gott ruft dieses Ehepaar zur Fruchtbarkeit auf und dazu, sich zu vermehren. Gott gibt ihnen den Auftrag zur Verwaltung der Schöpfung. Sie sollen über diese Schöpfung und diese Erde regieren. Gott sagt ihnen auch, wie sie sich ernähren sollen. Wir lesen ausdrücklich von einer vegetarischen Ernährung. Gott sprach, 1. Mose 1,29, siehe, ich gebe euch alles samentragende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Alles dürfen sie essen im Garten, aber es gibt eine Ausnahme. Ein Baum soll gemieden werden. Dies war zugleich ein Gehorsamstest. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist ausgenommen. Wir kennen die Geschichte. Alle diese Punkte gehören zu diesem Bund Gottes mit Adam. Aber dann sehen wir ab 1. Mose 3, dieser Sündenfall, Kapitel 6, wie es in einer Entwicklung weitergeht, die einen schrecklichen Niedergang und Abfall von Gott bedeutet. Der Mensch, nämlich der Mann und seine Frau, werden gegenüber dem Gebot Gottes ungehorsam. Die Konsequenz ist, dass Fluch, Schmerz und Mühe in diese Welt kommen. Es war von Gott nie vorgesehen. Aber jetzt ist der Teufel der Gott dieser Welt. Und da gibt es nur Leid und Schmerz und Hoffnungslosigkeit und Tod und Finsternis. Wir sehen das auch gleich, was gleich in der Familie passiert ist, in der Familie Adams mit Eva. Sogar der Tod, der in dieser Schöpfung ein Fremdkörper ist, kommt in diese Welt. Wir wissen ja, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Also kam durch die Sünde Tod in diese Welt. Ein zweifacher Tod. Der leibliche Tod und der geistliche Tod. Der geistliche sofort, Trennung von Gott, und der leibliche dann später. Interessant ist auch, wie lange die gelebt haben. 930 Jahre hat Adam gelebt. Wir wissen, wenn das tausendjährige Reich kommt, dann werden die Menschen wieder tausend Jahre leben, so wie damals. In der Konsequenz entsteht die sogenannte Erbsünde. Römer 5,12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Wie ist die Sünde in die Welt gekommen? Durch einen Menschen. Und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Ja, aber ich habe nicht gesündigt. Ja. Das bedeutet, dass der Mensch eine sündige Natur bekommen hat. Er war in Unschuld, ohne Sünde von Gott geschaffen, in der Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch ist ein Sünder geworden. Er war ein Gerechter. Jetzt wird er ein Sünder. Er hat sein Wesen verändert und hat als Nachfolger ebenfalls Sünder. Wenn wir Kinder haben, dann werden Sünder geboren. Sie werden als Sünder geboren. Diese Nachfolger sind nicht deshalb Sünder, weil sie sündigen. Vielmehr sündigen sie, weil sie Sünder sind. Weil sie eine sündige Natur haben. Verstehen wir, Geschwister? Das ist das Problem. Unsere Sündenvergebung ist recht und schön am Kreuz. Das ist recht und schön, das ist ganz wichtig und brauchen wir auch. Aber es hilft uns nichts, wenn wir nicht eine neue Natur bekommen. Wisst ihr, was das eigentliche Werk Christi war? Dass Gott uns jetzt eine neue Natur geben kann. Wir sind von Neuem geboren, aus dem Geist Gottes. Jetzt haben wir eine neue Natur. Und das ist, was unsere Erlösung ist. Und jetzt haben wir die Kraft, nicht mehr zu sündigen. Wenn am Kreuz nur unsere Sünden vergeben worden wären, ja, das hätte uns gar nichts geholfen. Am nächsten Tag hätten wir schon wieder gesündigt. Aber jetzt haben wir eine neue Natur. Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Wir haben den Geist Gottes und jetzt haben wir die Kraft Gottes, die sündige Natur im Tod zu halten. Das ist das Evangelium des Christus. Jetzt bist du, alles ist neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Siehe, es ist alles neu geworden. Du bist eine neue Natur geworden. Aus einem Wolf ist ein Schaf geboren. Worden, auf übernatürliche Weise. Der Teufel also ist also der geistliche Vater, das müssen wir uns vorstellen. Gott war der Vater von Adam und Eva. Und jetzt ist der Teufel der geistliche Vater, der von Gott geschaffenen Menschen geworden. Und sie haben die Vaterschaft Gottes verloren. Gott war nicht mehr ihr Vater. Der Teufel. Aber wie kommst du da drauf? Und sind dem leiblichen und dem ewigen, nämlich geistlichen Tod, ausgeliefert. Nun vererben sie die Sünde weiter. Dies ist die sogenannte Erbsünde. Das ist die Natur des Teufels, die vollkommen in Rebellion zu Gott steht und Gott nicht gehorsam will und auch nicht kann. Lassen wir uns nicht täuschen, Geschwister, wenn eine Generation sich kultiviert und der Humanismus zur Grundlage wird. Sie sind Sünder. Lassen wir uns nicht täuschen. Und wenn der Kuchen kleiner wird, werden die Messer schärfer. Wir erleben das. Johannes 8,44 sagt der Herr Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater. Da hast du den Beweis. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und jetzt sagt er zu den Religiösen, die Eiferer waren fürs Gesetz. Ihr habt den Teufel zum Vater, sagt er. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Die Vaterschaft Gottes ist dem Menschen abhanden gekommen. Jetzt ist der Teufel ihr Vater. Und das ist das Problem, das wir haben in der Menschheit. Und wir werden diese Welt nicht retten. Das ist eine Illusion. Viele wollen immer die Welt retten. Das ist eine Illusion. Sie sind Kinder des Teufels. Die kannst du nicht retten, wenn sie nicht umkehren und von Gott eine neue Natur bekommen. Solange sind sie Kinder des Teufels. Und das ist die Wahrheit, Geschwister. Das sagt uns das Wort Gottes. Alles andere ist eine Illusion. Ein schöner Wunschgedanke. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und das werden wir gleich sehen, wie sich das auswirkt jetzt auf die erste Familie. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil Gott, weißt du, wir sagen, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, allgegenwärtig. Weißt du, was Gott nicht kann? Ich sage dir, Gott kann eines nicht, mindestens, nein, er kann zwei Dinge nicht. Weißt du, was Gott nicht kann? Weißt du, was Gott nicht kann? Er kann nicht lügen. Die Schrift sagt, Gott kann nicht lügen. Es gibt was, was Gott nicht kann. Er kann nicht lügen. Ist doch interessant. Ja, aber er ist der Vater der Lüge. Gott wird uns niemals belügen. Er kann gar nicht lügen. Die Schrift sagt, Gott kann nicht lügen, weil er ist die Wahrheit. Der Mensch, nämlich Adam und seine Frau Eva, werden aus dem Garten Eden vertrieben, wo sie in glücklicher, gesegneter und herrlicher Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Aber es war ihnen nichts wert. Sie wollten mehr. Die Begierden in ihnen. Und der Teufel wusste das und hat das natürlich als Hebel benutzt. Sie vermehren sich und wir sehen, welche schreckliche Konsequenz die Sünde sofort in ihrem Leben, ja in ihrer Familie hat. Es kommt zu einem Geschwistermord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Dramatisch. Wir sehen sofort die Auswirkung der Sünde. Dass die Vaterschaft Gottes verloren gegangen ist und der Teufel jetzt ihr Vater ist. Er ist ein Mörder. Wir haben gerade gelesen, er ist ein Mörder. Von Anfang an. Und sofort organisiert er einen Mord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Die Nachkommen von Adam beginnen sich zu vermehren. Jetzt nehme ich euch mit auf eine spannende Reise durch die Menschheitsgeschichte. Du wirst wahrscheinlich eine Gänsehaut bekommen, so wie ich. Jetzt beginnt eine spannende Reise, Geschwister. Wirklich wahr? Die Bibel ist so spannend. 1. Mose 4, 25 und Adam erkannte noch einmal seine Frau. Also wenn hier steht, erkannte seine Frau, dann ist Geschlechtsverkehr gemeint. Und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Seth heißt eigentlich Ersatz. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm, wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. 1. Mose 5,1, dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Wir lesen das also nochmal im Kapitel 5, was wir in Kapitel 2 schon gelesen haben. Nochmals lesen wir, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich in der Weise, dass er jetzt ewig existiert, ewig lebt. Entweder, wir wissen das, bei Gott in der Herrlichkeit oder in der ewigen Verdammnis. Aber jetzt ist der Mensch, weil Gott ihn von seinem Geist eingehaucht hat, ist der Mensch ein ewiges Wesen, wie die Engel, auch die Engel. Die Tiere sterben, aber Engel sterben nie und Menschen sterben nie. Gott sowieso nicht. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, also mit 130. Gell? Da ist es mit 99 beim Abraham gar nicht so verwunderlich. Ihm ähnlich, und das ist jetzt interessant, wir haben gerade gelesen, dass Gott den Menschen zu seinem Bild ihm ähnlich schuf. Aber schau mal her, jetzt ist Adam ein Sünder geworden und jetzt steht nicht mehr Gott ähnlich, ihm ähnlich, dem Sünder ähnlich, Adam ähnlich. Siehst du das? Und zeugte einen Sohn ihm ähnlich. Adam ist ein Sünder geworden und der Sohn ist ein Sünder. Nach seinem Bild, also nach dem Bild Adams, jetzt ist er nicht mehr nach dem Bild Gottes geschaffen, sondern nach dem Bild Adams, als Sünder kommt er in diese Welt und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. 800 Jahre. Er war erst einmal 130 und danach lebt er nochmal 800 Jahre. Also er lebt 930 Jahre, dann starb er. Die Nachkommen von Kain bauen eine eindrückliche Zivilisation auf, aber ohne Gott. Kain selbst wird der erste Städtebauer, der in der Bibel erwähnt wird. Er baut die Stadt Henoch. 1. Mose 4,16, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Ja, wo ist denn der Garten Eden heute? Erzähl doch keine Märchen. Wir finden keinen Garten Eden mehr. Ja, hast du vergessen, dass Gott am Ende dieses Zeitalters die ganze Topologie zerstört hat, indem die ganze Welt überflutet war? Und Kain erkannte seine Frau, auch er zeugt Kinder, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Einer seiner Nachkommen in der 7. Generation, Lamech, führt die Polygamie ein. Wir sehen, wie dieser Mann in Rebellion zu Gott und seiner Schöpfungsordnung. Der Ehebund besteht aus einem Mann und einer Frau. Und wir sehen, wie er in Rebellion zu dieser Schöpfungsordnung Gottes anstatt einer Frau zwei Frauen nimmt, Ada und Zilla. 1. Mose 4,19, Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der andere Zilla. Weiterhin wird einer seiner Söhne, der Vater aller, die das Talent und die Begabung für die Musik von Gott haben, Jubal oder Sergio. 1. Mose 4,21. Und der Name seines Bruders war Jubal. Also das kann nicht anders sein, der Sergio ist ein Nachkomme von Jubal. Dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen können. Wer mit Zither und Flöte umgehen kann, der kann natürlich mit Schlagzeug auch umgehen. Das ist ja wohl klar, und mit Klavier. Einige seiner Brüder wurden erfolgreiche Unternehmer. Jetzt geht's los. Der eine beginnt, sich Tierherden zu halten und daraus materiellen Erfolg abzuleiten. 1. Mose 4,20 und Ada gebar Jabal. Dieser wurde der Vater derer, die in Zelten unter Herden wohnen. Das ist interessant. Wir lesen zum ersten Mal, dass sie nicht mehr als Jäger waren, sondern jetzt als Züchter. Sie haben sich Herden gehalten. Der andere ist in Sachen Technologie, also Eisen und Kupfer, professionell. Also lange vor der sogenannten Bronzezeit und der Eisenzeit. Wenn du dich erinnerst, in der Schule, Bronzezeit begann so um 1800 vor Christus. Das ist weit vorher. Die haben keine Bronzezeit und Eisenzeit gebraucht. Die waren schon geschickt. 1. Mose 4,22 und Zilla, auch sie gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Vater all derer, die Kupfer und Eisen schmieden. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Lamech verfasst das erste Gedicht, das wir in der Bibel finden. Er erzählt darin die Geschichte, dass ihn ein junger Mann verletzt hatte und er ihn daraufhin gleich umbrachte. Der Teufel lässt grüßen, ein Mörder von Anfang an. Und die Menschen sind jetzt die Kinder des Teufels und sie morden. 1. Mose 4,23, und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, er hat sich gebrüstet in einem Gedicht. Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Und da brüstet er sich noch. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, Gott hat an dem Kain ein Zeichen angebracht und hat gesagt, wer Kain erschlägt, der soll siebenfach dann gerecht werden, Kain. Aber er sagt so, Lamech 77-fach. Also da sehen wir den Hochmut dieser Nachkommen. All diese Dinge geschehen, um die Leere und die Sinnlosigkeit ohne Gott irgendwie auszufüllen. Kommt uns doch bekannt vor, Geschwister. Ablenkung von den wirklichen essentiellen Dingen unseres Lebens und unserer Zukunft. Wir lenken uns ab. Die Weiterentwicklung Kapitel 6 in 1. Mose beschreibt, wie die Gewalt immer mehr zur Herrschaft kommt, bis hin zur okkulten Perversion. Wir werden dann sehen, nach dem zweiten Bund, wie dies sich entwickelt hat. Sodom und Gomorra lässt grüßen, schrecklich. Aber auch hier schon. Gefallene Engel gehen sexuelle Beziehungen mit den Töchtern der Menschen ein. Und weil diese Engel ihre Behausung verlassen haben, sagt Judas, hat Gott sie mit Ketten der Finsternis aufbewahrt. Die gefallenen Engel, die Satan nachgefolgt sind, die sind heute frei. Die wirken als Dämonen, aber die sind nicht frei. Die hat Gott mit Ketten der Finsternis aufbewahrt für das Gericht. Das war so eine Beleidigung Gottes und seiner Schöpfungsordnung. Und die Engel waren im Angesicht Gottes gestanden. Und da gibt es für die Engel, die alle Gott persönlich erlebt haben, gibt es keinen Heilsplan, nur für uns Menschen. Aber es gibt die Hoffnung auf Erlösung. Bereits unmittelbar nach dem Sündenfall, bereits im 1. Mose 3, 15, kündigt Gott den Erlöser an, den Messias. Er sollte ein Nachkomme von Eva sein. Interessant, der Same der Frau, sagt Gott. Warum? Weil der Same des Mannes sündig ist. Der Same der Frau ist auch sündig. Aber Gott hat einen Leib bereitet. Jesus sagt im Hebräerbrief, einen Leib hast du mir bereitet. Gott hat einen Leib bereitet. Er ist weder der Same des Mannes noch der Same der Frau. Gott hat einen Leib bereitet. Nicht vom sündigen Mann gezeugt, sondern von Gott, dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist gezeugt. Er sollte ein Nachkomme von Eva sein, er sollte einmal der Schlange, dem Satan, der Auslöser alles Bösen ist, den Kopf zertreten. Allerdings wird er dabei eine Todeswunde erleiden. Die Schlange wird ihn in die Ferse beißen und dieses Gift wird ihn töten. Wir wissen, dass der Teufel den Messias getötet hat. Aber der Herr Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, musste nicht der Messias leiden, als er ihnen die Schriften eröffnet hat, musste nicht der Messias leiden. Es war ja klar, das war doch kein Unfall Gottes, dass jetzt dem Teufel erlaubt worden ist, seinen Sohn zu töten. Das war doch der Plan Gottes von Anfang an. Musste nicht der Messias leiden. Dies ist der Lichtstrahl Gottes in diese Finsternis der Menschen hinein. Und wir sehen in dieser Zeit des Niedergangs auch ein starkes Zeugnis für Gott. Es werden 10 Generationen von Adam bis Noah aufgelistet. Wenn du die Schrift liest, wenn du dort liest, dann siehst du, es sind 10 Generationen. Da steht auch dahinter, wie lange die jeweils gelebt haben. Und wenn du das summierst, dann kommst du auf eine interessante Zahl. Es handelt sich hierbei um eine Zeitperiode von 1656 Jahren bis zur Sintflut. Also von der Schöpfung Adams bis zur Sintflut wissen wir jetzt 1656 Jahre. Von diesen 10 wird jetzt nichts Spezielles erwähnt. Über diese 10 sollte später einmal der Messias in diese Welt kommen. Allerdings lesen wir bei jedem in dieser Generation, unisono wird und er starb, und er starb, und er starb, und er starb, damit allen bewusst wird, dass der Tod durch die Sünde in diese Welt gekommen ist. Und er starb, und er starb, und er starb. Gewissermaßen das Zeugnis und die Erinnerung, dass durch die Sünde und die Gottlosigkeit der Tod im Leben der Menschen herrscht. Dabei erkennen wir eine Ausnahme. Henoch wird in den Himmel entrückt. Er ist einer dieser 10 Generationen und kann als Zeichen Gottes für die Lösung des Problems verstanden werden. Ein Zeichen, dass der Tod durch den Erlöser einmal besiegt werden wird. Nun kommt es in diesem ersten Heilszeitalter zu einem Abschluss. 1656 Jahre. Noah predigt 120 Jahre. Und er predigt und er weiß, was Gott ihm gesagt hat. Er sagt, kehrt doch um zu Gott. Gott wird das Gericht schicken. Und parallel zu diesen 120 Jahren, in denen er predigt und hat den Menschen, Gott hat den Menschen durch Noah die Chance gegeben, umzukehren, ihre Bosheit zurückzulassen, zu Gott ihre Herzen zu bekehren. Die Dramatik ist, dass die Menschen dieses Angebot verächtlich abgelehnt haben. Sie haben sich kaputt gelacht, dass der Blöde da im Garten ein Schiff baut. Weit und breit kein Meer, kein Fluss. Sodass nur 8 Menschen, Noah, seine 3 Söhne sind 4 und ihre Frauen. 8 Menschen. Nur 8 Menschen in die Arche gehen, die Noah im Auftrag Gottes parallel zu seiner Predigt gebaut hatte. 120 Jahre lang. Die gesamte Welt wird durch die Sintflut zerstört. Alle Menschen und alle Landtiere und Vögel kommen um. Nur die Tiere im Wasser überleben. Aber sonst kommt alles um. Zusammenfassung. Der Bund Gottes mit Adam, der von Segen begleitet war, hatte einen traurigen Niedergang, sodass es so weit kam, dass Gott den Entschluss fassen musste, das Gericht zu bringen. Mit diesem Gericht, der Sintflut, endet dieses erste Heilszeitalter. Amen. Jetzt haben wir es aber durchgepaukt, mein Lieber. Ich war jetzt höchst aufmerksam. War das eine spannende Reise? Eine spannende Reise durch die Geschichte der ersten Menschen. Aber es geht spannend weiter, nächsten Sonntag, mit Noah, was da passiert. Ich habe vorhin gelesen im Chat, dass die Kleinen die Geschichte von Mose noch nicht kennen. Jetzt müssen wir uns ja fragen, wieso war denn eigentlich in Israel so eine Hungersnot? Wieso denn? Wieso haben dann die Brüder den Josef nach Ägypten verkauft als Sklaven? Wieso kommt Josef in Ägypten zum Machthaber, zum Herrscher unter dem Pharao unmittelbar? Wieso kommt Israel nach Ägypten? Und schließlich, wieso kommt Israel so unter die böse Herrschaft des Teufels durch den Pharao? Wieso denn? Wieso wird das Volk Gottes in Ägypten so versklavt? Und der Pharao befiehlt dann, weil ihm das Volk zu mächtig wird, und sagt den Hebammen, schmeißt alle Knaben in den Nil. Wieso denn? Wo ist denn Gott? Ja, wenn wir die Geschichte von Mose unseren Kindern erzählen, müssen wir ihnen sagen, warum überhaupt Israel in Ägypten in der Gefangenschaft war. Was war denn der Auslöser? Das ist wichtig, dass wir selber das verstehen und unseren Kindern auch vermitteln. Und das werden wir gemeinsam aus der Heiligen Schrift herausfinden. Amen. Auf Wiederschauen an den Bildschirmen im Internet. Wunderschönen Sonntag. Nachmittag noch. Gottes Gnade und Frieden. Auf Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.